ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oschardt am Mikrofon. Die Berliner Sicherheitsbehörden erwarten in der Silvesternacht wie jedes Jahr eine, Zitat, anspruchsvolle Einsatzlage. Deshalb wird wieder viel Personal im Dienst sein. RBB 24 Landespolitik-Reporterin Sabine Müller weiß mehr.
Wie der RBB erfuhr, sind bei der Polizei nach aktuellem Stand etwa 4.000 Kräfte eingeplant. Bei der Feuerwehr sind es gut 1.500 inklusive Freiwillige Feuerwehr und technisches Hilfswerk. In den 4 Pyro-Verbotsbereichen, Alexanderplatz, Steinmetzkiez, Sonnenallee und Admiralbrücke, wird auch ein Messer- und Waffenverbot gelten. Nachdem es zunächst geheißen hatte, die diesmal größeren Verbotsbereiche würden, anders als in den Vorjahren, nicht eingezäunt, soll nun wohl doch mindestens der Alexanderplatz mit Gittern abgesperrt sein. Wie in den vergangenen Jahren setzen die Berliner Sicherheitsbehörden im Vorfeld der Silvesternacht auf Präventionsmaßnahmen. Dazu gehören Gefährderansprachen und warnende Botschaften in den sozialen Medien und auf etwa 2000 Plakaten. Nach RBB-Informationen ist im Vergleich zum letzten Jahr bisher mehr legales Feuerwerk verkauft und mehr illegales Feuerwerk beschlagnahmt worden. Die Polizei kontrolliert verstärkt und stellte 140.000 pyrotechnische Gegenstände sicher, mehr als 2/3 aus der Kategorie F4, zu der auch Kugelbomben gehören.
Der Bericht von RBB 24 Landespolitikreporterin Sabine Müller. Berlin hat zu wenig Wohnungen und die, die es gibt, die sind häufig teuer. Deshalb wollte die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen auch 220.000 Wohnungen im Besitz von großen Konzernen in Gemeinbesitz überführen per Gesetz. Jetzt gibt es ein Gesetz, es nennt sich Rahmengesetz zur Vergesellschaftung. CDU und SPD wollen damit festlegen, wie das Land Vergesellschaftungen künftig prüfen und beschließen könnte. Enteignungen schließt es ausdrücklich aus. Kritikern ist das zu wenig. Landespolitikreporter Jonas Wintermantel mit Einzelheiten und politischen Reaktionen.
Der Entwurf definiert Bedingungen, unter denen eine Vergesellschaftung nach Artikel 15 des Grundgesetzes möglich würden, für Bereiche der Daseinsvorsorge wie Wohnen, Energie oder Wasser. Wichtig, es ist kein Enteignungsgesetz und wirkt nicht automatisch. Jede potenzielle Vergesellschaftung bräuchte ein eigenes, konkretes Anwendungsgesetz. Die Koalition will Rechtssicherheit und betont den Schutz des Eigentums. Potenzielle Vergesellschaftungen würden auch Entschädigungen nach sich ziehen und die müssten sich am Marktpreis orientieren, bekräftigt der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Stettner.
Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass irgendwann einmal die Versorgungslage breiter Schichten der Bevölkerung so schlecht sind, dass eine Vergesellschaftung in Frage kommt, dann passiert dies auf der Basis des Verkehrswertes.
Bemerkenswert ist der Zeitplan. Das Gesetz soll erst 2 Jahre nach Verkündung in Kraft treten. Die Koalition will bewusst erreichen, dass das Gesetz in dieser Zeit beklagt wird, damit das Bundesverfassungsgericht in einer Normenkontrolle die Verfassungsmäßigkeit prüfen kann. Grüne und Linke sprechen von einer Verzögerungstaktik. Katrin Schmiedberger von den Grünen sagt:
Das Rahmengesetz war nie der Wille der Berlinerinnen und Berliner. Die haben 2021 sehr eindeutig abgestimmt, dass sie Vergesellschaftung wollen. Und das Rahmengesetz bringt uns keinen Schritt weiter. Ganz im Gegenteil, es kann sogar der Vergesellschaftung schaden.
Niklas Schenker von den Linken nennt den Entwurf unnütz. Er verweist auf die vom Senat eingesetzte Expertenkommission. Die habe festgestellt,
dass die Vergesellschaftung der Immobilienkonzerne nicht nur rechtlich möglich und finanziell tragbar ist, sondern auch das beste Instrument, um für dauerhaft bezahlbare Mieten zu sorgen. Mit diesem Rahmengesetz wird aber keine einzige Wohnung vergesellschaftet und damit auch keine einzige Wohnung bezahlbar.
Vor gut 4 Jahren hatte die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen ihren Volksentscheid erfolgreich durchgebracht. Abgestimmt wurde damals nicht über ein fertiges Gesetz, sondern darüber, den Senat zur Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs zu beauftragen. Die Antwort auf den Volksentscheid ist das jetzt erarbeitete Rahmengesetz.
Der Bericht von RBB 24 Landespolitikreporter Jonas Wintermantel. Auch wenn es aktuell Bemühungen gibt, einen Frieden für die Ukraine zu erreichen, die russischen Angriffe gehen trotzdem weiter. Für die Kinder ist das besonders schlimm. Viele Schulen sind zerstört, der Unterricht fällt aus oder er findet in U-Bahnhöfen und Schutzkellern statt. Wie das ist, Lernen unter Tage, das kann man seit heute auf dem U-Bahnhof Berlin-Alexanderplatz sehen. Eindrücke von unserer Reporterin Sylvia Tieks.
Laut ist es und hallig zwischen den gefliesten Wänden auf dem Zwischengeschoss des U-Bahnhofs Alexanderplatz, wo man von der U2 zur U8 kommt. Hier hat das Kinderhilfswerk UNICEF eine Art Klassenzimmer aufgebaut. Es soll wachrütteln, sagt Georg Graf Waldersee, der Vorstandsvorsitzende von UNICEF Deutschland.
Ich bin davon überzeugt, dass die Einrichtung dieser Schule, so wie sie in der Ukraine eben als sicherer Raum in den U-Bahn-Stationen der großen Städte eben auch erfolgt ist, den hier vorbeigehenden Passanten einen deutlichen Eindruck vermittelt, welche Auswirkungen die Kriegssituation auf Kinder und auch auf deren Familien haben wird.
Und das sehen die Passanten. Einen rechteckigen Kasten aus Plexiglas, darin 12 Schultische, ein Lehrerpult und eine Tafel. Darauf steht auf Ukrainisch und Deutsch: Lernen im Krieg. Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan kennt diese Art der Beschulung von eigenen Besuchen in der Ukraine. Sie fand es
sehr bedrückend zu sehen, dass Kinder in so einem Alltag leben müssen. Sie haben tagtäglich Luftalarm, das ist für sie mittlerweile Normalität, dass sie während ihres Schulalltags in den Bunker gehen müssen oder eben wie hier in der U-Bahn überhaupt zur Schule gehen, damit es überhaupt sicher ist. Und das bedrückt mich natürlich sehr.
Für die UNICEF-Aktion haben sich an diesem Mittwochvormittag Grundschüler aus Neukölln in das symbolische Klassenzimmer gesetzt und ihre Wünsche für ukrainische Kinder aufgeschrieben.
Wir wünschen den Kindern in der Ukraine Frieden, dass sie genug Essen und Trinken haben.
Und ein schönes Weihnachten und dass sie gut gelehrt werden im Unterricht.
BVG-Chef Henrik Falk hatte nicht gezögert, für die Klassenzimmeraktion ein Stückchen Platz zu machen auf dem U-Bahnhof.
Ganz praktisch ist es so, dass wir viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben, die bei uns im Unternehmen arbeiten. Deswegen war es für uns ganz selbstverständlich, sowohl eine Frage der Haltung als auch der Menschlichkeit zu sagen, wir müssen hier darauf aufmerksam machen und vergesst die Kinder in der Ukraine nicht.
Und damit das nicht passiert, bleibt das ukrainische Klassenzimmer noch bis einschließlich Sonntag auf dem Zwischengeschoss des U-Bahnhofs am Alexanderplatz zu sehen. Als Teil der UNICEF-Kampagne »Es ist nicht Ihr Krieg«, aber ihr Leben.
RBB 24 Inforadio Reporterin Sylvia Tieks. Auch Brandenburg müsse bereit sein, Frieden und Freiheit zu verteidigen. Das sagte CDU-Fraktionschef Redmann heute im Potsdamer Landtag. Die CDU hatte dort eine Aktuelle Stunde beantragt. Ziel ist, dass Brandenburg wirtschaftlich von der neuen Sicherheitspolitik profitiert. In der Diskussion danach ging es aber gar nicht mehr um Brandenburg, sondern um Weltpolitik, berichtet unser landespolitischer Reporter Martin Adam. Dabei war der Tag so besinnlich losgegangen.
Es ist kalt am Morgen vor dem Potsdamer Landtag. Dick eingepackt und mit Textzettel in der Hand stehen auch viele Abgeordnete neben Posaunen und Chor in der Kälte und besingen Weihnachten und Frieden. Um den geht's auch wenige Minuten später im Plenarsaal. Die Regierungskoalition aus SPD und BSW nutzt die Debatte, um demonstrativ nicht zerstritten aufzutreten. Auch er habe keine Lust, Geld für Waffen auszugeben, sagt zum Beispiel der SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Lüttmann. Nur werde das am Ende eben nicht allein in Deutschland entschieden.
Und deshalb ist die Entscheidung, die Bundeswehr und unsere Verteidigungsfähigkeit zu stärken, ich betone es noch einmal, keine, die aus Begeisterung für Aufrüstung oder Waffen getroffen wurde. Sie erfolgt vielmehr aus Verantwortung. Und diese Verantwortung heißt heute, Deutschland und Europa müssen gegenüber feindselig gesinnten Nationen verteidigungsfähig bleiben.
Die ausgestreckte Hand nimmt für das BSW Stefan Roth entgegen. Auch seine Partei sei für eine gut ausgerüstete Bundeswehr, für die Verteidigung, nicht als Armee, die, Zitat, ihre Jugend verheizt. Russlands Angriff auf die Ukraine sei zwar völkerrechtswidrig, sagt Roth, ein wenig Verständnis hat er aber doch und begründet das mit zwei von Deutschland angezettelten Weltkriegen.
In beiden Fällen war es im Übrigen Russland, das von Westen angegriffen wurde. Und wir sollten zumindest versuchen zu verstehen, dass dies berechtigte Sicherheitsbedürfnisse in Russland ausgelöst hat.
Bei der SPD hört man da, so gut es geht, weg. Zustimmendes Nicken gibt es hier eher für Jan Redmann von der CDU. Brandenburg müsse sich auch aus wirtschaftlichem Interesse um Bundeswehr- und Rüstungsinvestitionen kümmern und sich dabei an Berlin orientieren.
Berlin will mehr Unternehmen aus der Sicherheits- und Verteidigungsbranche in die Stadt holen und Brandenburg sollte sich dringend der Initiative der Wirtschaftsministerin Giffey anschließen und sich aktiv um Rüstungsunternehmen bewerben, um vom großen Kuchen ein ordentliches Stück abzubekommen.
Von all dem ist bei der AfD kaum die Rede. Fraktionsvorsitzender Hans-Christoph Berndt verlässt schnell die Brandenburger Landespolitik und zitiert lieber die US-Sicherheitsstrategie von Donald Trump, der er zustimmt, wenn vom Untergang der Zivilisation in Europa die Rede ist. In Deutschland vermisst Berndt eine, Zitat, wehrfähige Gesellschaft.
Sie wird demontiert durch die Massenmigration, aber noch mehr und vor allem durch eine Politik, die den Geist der Gemeinschaft verneint und die den selbstverständlichen Satz, Deutschland ist das Land der Deutschen und Deutschland soll das Land der Deutschen bleiben, kriminalisiert.
Weder, Zitat, der Amerikaner noch der Russe seien Deutschlands Feinde, ergänzt der AfD-Abgeordnete Freiherr von Lützow, sondern SPD, Linke und CDU. Das sei doch reichlich naiv, kontert für die Landesregierung Innenminister René Wilke. Schließlich sei doch gerade das Ziel der USA unter Donald Trump, die EU auseinanderzutreiben, ein Risiko für die deutsche Sicherheit. Um Brandenburg geht es am Ende zwischen USA, Russland und Zivilisationsuntergang kaum noch.
Der Bericht von RBB-Landtagsreporter Martin Adam aus Potsdam.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Corinna Meyer und Silja Sodke. Dass es weihnachtet, merken wir spätestens, wenn Frank Zander und seine Familie wieder obdachlose Menschen zum Gänseessen laden. Inzwischen gut organisiert unter dem Titel Weihnachten mit Frank und Familie. Vor dem großen Abend am kommenden Montag steht ein Vorbereitungstreffen in den Räumen der Caritas in der Residenzstraße in Reinickendorf an.
Jetzt was Gutes. Ich sage, wir sind jetzt im Namen des Herrn unterwegs. Ja, so kann man das sagen.
Viele Menschen helfen jedes Jahr mit, so auch Friseurmeisterin Petra Biernoth. Großes Hallo beim Treffen mit dem Zander-Team.
Petra! Da ist er.
So. Da ist er.
Mensch, alles gut soweit?
Alles super.
War wunderbar.
Aus Zusammenarbeit ist Freundschaft geworden. Frank Zanders Sohn Markus, voll im Einsatz für die alljährliche Veranstaltung, ist glücklich über das Wiedersehen.
Die organisiert seit zig Jahren, wie viel weiß ich gar nicht.
Ich glaube über 20, ich habe auch nicht mitgezählt.
Unseren Friseurstand.
Ach super,
das ist unfassbare Hilfe.
Petra Biernoth ist eigentlich seit 3 Jahren in Rente. Sie hat Friseurinnen und Friseure ausgebildet und nimmt immer noch Prüfungen ab. Jetzt bereitet sie mit Kolleginnen den Friseurstand auf der Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige vor. Am 22. Dezember schneiden und frisieren sie wieder alle ehrenamtlich Haare.
Die feuern uns von voller Seite manchmal noch an. Toll, was ihr macht. Und es ist wirklich richtig, es geht ans Herz. Also für uns gehört es jetzt wirklich jedes Jahr, das gehört zu Weihnachten dazu.
Knapp 3000 Gäste werden bei der großen Feier im Hotel Estrell in Neukölln erwartet. Petra Biernoth und 20 Kolleginnen und Kollegen werden dieses Jahr wieder ihr Können und ihr Ohr den Gästen schenken.
Ich habe jedes Jahr immer denselben Mann, der immer nur zu mir kommen möchte, dass ich ihm die Haare schneide und er gibt mir auch jedes Jahr 2 Euro Trinkgeld.
Ich bin ein Mensch mit einem offenen Herzen und warum sollte ich das nicht teilen? Und deswegen wollte ich gerne helfen.
Manche haben halt einfach nicht die Familie, die ich jetzt zum Beispiel habe. Gott sei Dank, dafür bin ich sehr dankbar und an dem Tag kann ich vielleicht jemand anderen eine Freude machen.
Am Nachmittag begleitet das Orga-Team den 83-jährigen Frank Zander und die Chefin der Caritas, Ulrike Kostka, durch deren Zentrale in Reinickendorf. Petra Biernoth bekommt hier selbst noch Geschenke für ihren Friseurstand. Einen großen Handspiegel mit dickem Kunststoffrahmen.
Ist der okay? Weil der ist ganz besonders, der ist nämlich weich aus.
Das stimmt.
Der kann auch mal runterfallen.
Ja. Wir haben ja auch an der Seite, da stehe ich immer und schneide dort Haare mit Rollstühlen. Okay. Und da haben wir keine Spiegel vor. Und da ist dann gut, dass wir dann noch extra Spiegel haben, dass die einfach auch schauen können.
Obendrauf gibt es noch für alle ehrenamtlich Helfenden von Frank Zander und Sohn Markus als Dank für ihren Einsatz und als Erinnerung an das gemeinsame Stemmen der Veranstaltung einen kleinen gelb-orangefarbenen Fisch mit großen freundlichen Augen. Ein bisschen wie Nemo sieht er aus.
Ich würde mal sagen, es ist der Fisch der Nächste.
Ja, wunderbar. Das muss auch sein, weil ich bin ja ein Köterfisch.
Die Direktorin des Caritas-Verbandes Ulrike Kostka hat auch ein Geschenk an die Zanders aus ihrem Spendenbestand zum Verteilen bei der Weihnachtsfeier am Montag.
Ja. Die Zahnbürsten, wir kriegen ja auch immer ganz viel, Unterstützung.
Vielen Dank dafür.
Die Caritas Kältehilfe nimmt eigentlich nur über Nacht 25 Wohnungslose auf. Dank einer Spende der Frank-Zander-Stiftung bleibt sie über die Feiertage offen, so Ulrike Kostka.
Und dann können sie aber Weihnachten hier durch deine Hilfe eben auch tagsüber sein. Und das ist
und
echt
ein bisschen Tannendorf.
Ja, und es ist toll, dass wir euch
so vertrauen. So wollen sie alle hier und auf der Weihnachtsfeier am Montag wieder knapp 3000 Bedürftigen ein schönes Weihnachtsfest bereiten, gewürzt mit der Herzlichkeit und dem Humor von Frank Zander.
Das Komische ist ja, wenn ich auf der Bühne bin und zum Schluss Nur nach Hause singe, wo sie alle ergriffen sind und mitsingen. Aber Nur nach Hause ist ja nur, ja. Nee, gehen wir nicht. Die wollen ja eigentlich nach Hause, aber es gibt es eben nicht.
Das Weihnachtsessen von Frank Zander, seiner Familie und den vielen, vielen Ehrenamtlichen, für viele obdachlose Menschen ist das aber tatsächlich ein bisschen zu Hause.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Mit Stefan Oschwart am Mikrofon.
Verpassen Sie auch unsere nächste Folge nicht. Einfach den Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Und für noch mehr Berliner Hintergrundwissen, aber Historisches, hier ein Podcast-Tipp. In Der Zerfall Babylons nimmt sie Bestsellerautor Volker Kutscher mit ins Berlin der Jahre 1929 bis 38. Eine Zeit, in der das Verbrechen zum Gesetz wurde. Der Zerfall Babylons. Zu hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.